Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZIPFM-Ausgabe vom 23. Februar. Moderiert und zusammengestellt von Radio Unerhört Marburg. Am Mikrofon begrüßt euch Jochen. Während in den 80er Jahren noch vehement Widerstand gegen die Volkszählung geleistet wurde, findet der Zensus 2011 klammheimlich statt und kaum wer protestiert dagegen. Heiß umstritten. Die Wahl der Präsidentschaft der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Der Posten ist einflussreich und lukrativ. Diesen Donnerstag soll neu gewählt werden. Scheinbar auch unbemerkt gibt es hunderte von Geiseln in Ägypten. Aber außer ein paar Menschenrechtsorganisationen scheint sich für die gefangenen Flüchtlinge auf der Sinai-Halbinsel niemand zu interessieren. Die von den Behörden als Zensus 2011 bezeichnete Volkszählung wird zur Erstellung einer bislang noch nie dagewesenen zentralen Datenbank mit zahlreichen sensiblen Daten über jeden Einwohner und jede Unterkunft in Deutschland führen. Ab dem Stichtag 9. Mai 2011 werden nicht nur etwa ein Drittel aller in Deutschland lebenden Menschen unter gesetzlich verordneter Auskunftspflicht direkt mit Fragebögen konfrontiert, sondern von jedem Einwohner werden umfangreiche Daten aus verschiedenen behördlichen Datenbanken zusammengetragen und bis zu 6 Jahre lang nicht anonymisiert. Radio Dreieckland sprach mit Werner Hülsmann vom AK Zensus.
Es wurden die Hotlines der statistischen Landesämter angerufen, die Hotlines, die also die Auskunft zum Zensus 2011 geben sollten. Und es wurde ein Katalog mit 4 eigentlich nicht ganz so schwierigen Fragen jeweils gestellt.
Keine der getesteten Hotlines schnitt bei diesem Test gut ab.
Gab keine der befragten Personen oder Hotlines, die alle Antworten korrekt gegeben hätten. Teilweise sind die Hotlines auch sehr schwierig zu finden gewesen, die Nummern für diese Hotlines. Teilweise waren die Leute nur bezüglich der schon eher seit November laufenden Vorbereitung der Gebäude- und Wohnungszählung überhaupt in der Lage, Auskünfte zu geben. Das ist eigentlich kein gutes Bild, spiegelt aber wieder, dass ja auch, ich sag mal, allgemein die Bevölkerung noch sehr wenig über die Volkszählung informiert worden ist.
4 Fragen wurden gestellt, unter anderem, ob man den Volkszähler ins Haus lassen muss. Muss man das?
Den Volkszähler muss man natürlich nicht ins Haus lassen. Wir haben das hier immer noch das Recht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung. Der Volkszähler ist allerdings berechtigt, ein paar Angaben zu erhalten, wie viele Bewohner die Wohnung hat. Zum Beispiel darf er erfragen und dann ist man eigentlich auch verpflichtet, diese Angaben auch zu machen. Also Namen, Geburtsdatum, Geschlecht muss man angeben, also Namen, Geburtsdatum von einem selber, Anzahl der Personen im Haushalt und im Zweifelsfall Anschrift und Lage der Wohnung im Gebäude bestätigen oder korrigieren. Diese Angaben ist man verpflichtet, ich sag mal, auch an der Tür sozusagen zu machen. Mehr muss man dem Volkszähler an der Tür nicht sagen.
Wenn man dem Volkszähler die Tür vor der Nase zuschlägt?
Dann könnte er das als Auskunftsverweigerung vermerken und entweder würde er es vielleicht dann nochmal versuchen oder es würde dann im schriftlichen Wege passieren. Wenn man allerdings zufälligerweise nur Besucher der Wohnung ist, kann man natürlich diese Angaben gar nicht machen.
Was spricht eigentlich gegen diese Volkszählung?
Gegen die Volkszählung spricht vieles. Ist sie in der Form, geht sie über die Forderungen der EG-Richtlinie zur Volkszählung hinaus. Es werden Sachen erfragt und weiter gefasst, als die EG-Richtlinie vorschreiben würde. Die Volkszählung ist in der Form für die Zwecke, für die sie eigentlich sein soll, nicht erforderlich. Da braucht man wesentlich weniger Daten. Und was wir auch als ganz, ganz kritisch sehen, ist zum Beispiel, dass verschiedene andere Daten des Staates, die beim Staat gespeichert sind, Meldeämter, als auch Bundesagentur für Arbeit, wo dann halt Sozialversicherungsdaten über Beschäftigungsverhältnisse gespeichert sind, als auch die bundesbehördlichen Arbeitgeber ihre Daten über die Beschäftigten preisgeben müssen im Rahmen dieser sogenannten registergestützten Volkszählung. dann halten wir es für sehr kritisch, dass in Deutschland bei der Volkszählung, was halt über die EU hinausgeht, die Kirchensteuerzugehörigkeit erfasst wird, also auch bei dieser Registerzusammenführung und in der Haushaltsbefragung dann zusätzlich noch nach weiteren Religionen gefragt wird. Die Frage als einzige unter den ganzen Fragen ist zwar freiwillig, aber die Nichtbeantwortung einer solchen Frage drückt ja auch dann schon wieder eine religiöse oder besser gesagt dann eine nicht religiöse Überzeugung aus. Von daher ist das mit der Freiwilligkeit natürlich auch ein bisschen fragwürdig.
Ist es nicht hinfällig in Zeiten von Facebook, sich über diesen Datensammelwahn zu beschweren?
Nein, sicher nicht. Aus einem ganz einfachen Grunde. Wer bei Facebook seine Daten hineingibt, ist, ich sag mal, selber schuld. Er ist vielleicht nicht ausreichend darüber informiert, welche Risiken das mit sich bringt. Also das ist ja etwas, was man gerade an Facebook zu kritisieren hat. Die halten es mit dem Datenschutz ja nicht so besonders. Aber wer in Kenntnis der Risiken, die er eingeht, sich bewusst dafür entscheidet, auf Facebook seine Daten zu veröffentlichen, der macht das ja freiwillig. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Grundrecht des Datenschutzes schließt natürlich auch ein, dass, wenn ich will, auch meine Daten natürlich preisgeben darf. Bei der Volkszählung ist es dagegen anders. Die 10% der Haushalte, die befragt werden, werden zwangsweise befragt. Die Gebäude- und Wohnungseigentümer werden auch alle zwangsweise befragt. Und selbst die, die nicht befragt werden, die bekommen es dann eventuell noch gar nicht mal mit, dass ihre Daten aus den verschiedenen genannten Quellen zusammengeführt werden und haben noch nicht mal die Möglichkeit, auf dem Rechtswege dagegen vorzugehen.
Die Kampagne Zensus 11 will gegen die diesjährige Volkszählung vorgehen. Unter dem Motto Befragt die Befrager können wir uns zum Beispiel von der Seite www.zensus11.de einen Fragenkatalog herunterladen und ausdrucken, zur Vorlage bei den örtlichen Behörden.
Das ist allerdings auch nur nicht eine Boykottaktion, sondern nur um deutlich zu machen, hier gibt es Leute, die sehen das alles kritisch und hinterfragen es.
Zum Boykott ruft er nicht auf?
Naja, der offizielle Aufruf zum Boykott ist natürlich schwierig, weil natürlich dann wiederum selber strafrechtlich oder zumindest bußgeldmäßig relevant, und von daher werden wir natürlich nicht offiziell zum Boykott aufrufen.
Das Aufrufen zum Boykott kann also sanktioniert werden. Womit muss ich denn rechnen, wenn ich den Zensus 2011 boykottiere?
Die Auskunft ist halt, wie gesagt, verpflichtend. Also wer in die Haushaltsbefragung kommt oder als Gebäude- und Wohnungseigentümer, dann da werden ja alle befragt. Der muss Auskunft erteilen. Ansonsten ist das eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann. Aber zuerst werden die Erhebungsstellen versuchen, über Zwangsgelder dann doch noch etwaige Auskunftsunwillige davon zu überzeugen. Weil Zwangsgelder haben ja für den Betroffenen den Nachteil, dass sie mehrfach verhängt und auch gestuft verhängt werden können. Hier kann es allerdings helfen, wenn man Rechtsmittel einlegt, also wenn man dann den Bescheid zur Auskunftserteilung bekommt, Widerspruch einlegt und beim zuständigen Verwaltungsgericht einen Eileantrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung stellt. Während dieses Verfahren läuft, sollte eigentlich ein Zwangsgeld nicht verhängt werden dürfen. Und die Erfahrung aus 1907 es häufig so sein wird, dass bis dann hierüber entschieden worden ist, der Fragebogen gar nicht mehr angenommen wird, weil sozusagen der Annahmeschluss dann vorbei ist. Und dass man dann, weil man ja gar nicht mehr gezwungen werden kann zur Auskunft, da diese ja nicht mehr möglich ist, dann nur noch mit einem Bußgeld belegt wird.
1987 gab es ja eine breite Bewegung gegen die Volkszählung. Warum ist es beim Zensus 11 nicht so?
Bei der diesjährigen Volkszählung haben wir aus mehreren Gründen keine große Protestbewegung. A, wissen viele noch gar nicht, dass die Volkszählung im Prinzip seit 1. November schon im Gange ist. Durch diesen Registerabgleich, durch die, dass halt viele Leute gar nicht befragt werden. Und das Bundesamt für Statistik und die Landesämter für Statistik scheinen sich bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit damit darauf zu beschränken, dass es halt eine Webseite gibt und dass ab und an mal Pressemitteilungen veröffentlicht werden. Ein breites Verteilen von Flyern zur Volkszählung, also jetzt von offiziellen Flyern oder Plakatieren oder ähnliches, ist nicht zu erkennen. Und das war 1987 anders. Da wurde natürlich auch schon von den öffentlichen Stellen für die Volkszählung geworben. Bisher geschieht das nur sehr marginal, sodass ich schätze, die Hälfte der Bevölkerung noch gar nicht mitgekriegt hat, was da in noch nicht mal mehr 3 Monaten da vor der Tür steht.
Ich als Bürger das Recht zu erfahren, ob und welche Daten weitergereicht wurden?
Nach Bundesdatenschutzgesetz gibt es dieses Auskunftsrecht. Das würde dann die Bundesagentur für Arbeit treffen, beziehungsweise bei den in Bundesbehörden beschäftigten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dann halt die jeweiligen Arbeitgeber betreffen. Und für die Meldeämter richtet es sich nach den jeweiligen Landesdatenschutzgesetzen. Aber ich habe da grundsätzlich das Recht zu erfahren, welche Daten von mir übermittelt worden sind. Allerdings kann ich diese Auskunft eigentlich erst am 9. Mai oder danach beantragen. Was man jetzt natürlich schon machen kann, ist vorsorglich mal nachzufragen, hey, liebe Bundesagentur für Arbeit, welche Daten hast du denn überhaupt über mich gespeichert? Oder hey, liebe Meldebehörde oder Bürgerbüro, Bürgeramt, wie das unterschiedlich ja heißt, welche Daten habt ihr im Rahmen des Meldewesens über mich gespeichert? Dann kann ich nach Abgleich mit dem Zensusgesetz genau schauen, was dann voraussichtlich am 9. Mai übermittelt werden wird.
Habe ich da Möglichkeiten, Widerspruch einzulegen?
Gegen den Registerabgleich sehe ich keine Widerspruchsmöglichkeiten. Also es soll zwar, ich sag mal, verwaltungsrechtliche Konstruktionen geben, dass man da was machen kann. Widerspruchsmöglichkeiten, also den normalen Rechtsweg einschreiten, können in erster Linie die Leute, die in die Haushaltsbefragung kommen und die Gebäude- und Wohnungseigentümer, die ja 100% befragt werden.
Das heißt, alle Gebäude- und Wohnungseigentümer werden gefragt?
Ja.
Und
das war Werner Hülsmann vom AK Zensus. Auf ihrer Homepage www.zensus11.de gibt es einen kritischen Überblick über die bevorstehende Datenerfassung. Im Dezember lud der bayerische Medienminister und Leiter der bayerischen Staatskanzlei Siegfried Schneider mehrere Medienräte zum teuren Mittagessen ein. Könnte uns eigentlich egal sein, das Brisante aber ist, Schneider will am Donnerstag zum neuen und hochbezahlten Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, kurz BLM, gewählt werden. Und der wird von den Medienräten gewählt. Schneider wird also durch solche Essenseinladungen und ähnliches der Manipulation der Wahl vorgeworfen. Er hat nämlich eine Gegenkandidatin, noch dazu aus der eigenen Partei. Die Landshuter Stadträtin Gabriele Guderbauer-Marchner ist die Favoritin der Medienräte von FDP, SPD, Grünen und Freien Wählern. Aber auch sonst gerät der bayerische Filz zwischen Macht und Medien immer stärker in die Kritik. Heike Demmel, Radio Z, sprach darüber mit Ulrike Gothe, der medienpolitischen Sprecherin der Grünen im Landtag und ebenfalls Medienrätin.
Sie sagen ja, die Freiheit des Rundfunks ist in Gefahr und die Staatsregierung übt zu viel Druck auf den Medienrat aus. Vielleicht nochmal vorneweg, weshalb sehen Sie denn die Staatsferne jetzt in Bayern verletzt?
Ja, die Staatsferne ist deshalb bedroht, weil ein aktiver Politiker aus der Exekutive, also als Minister, direkt auf den Stuhl des BLM-Präsidenten wechseln will. Das ist das Erste. Also das ist eine Nähe zur Politik, die so eigentlich nicht zulässig ist. Wir haben aber auch sehen müssen, dass die Staatsregierung schon seit Beginn der BLM konsequent versucht hat, auf die Landeszentrale und auf den Medienrat Einfluss zu nehmen, indem sie eben vor jeder Medienratssitzung ein Treffen organisiert hat, bei dem dann die Tagesordnung durchgesprochen wurde mit CSU-nahen oder günstig gestimmten Medienräten. Also ganz klar der Versuch seitens der Exekutive Einfluss zu nehmen auf den Rundfunk und damit die Rundfunkfreiheit, also dieses Verfassungsgut, auch zu verletzen.
Blicken wir nochmal auf den Medienrat selbst. Wer ist das denn überhaupt? Wer sitzt da im Medienrat und inwieweit nimmt er den Einfluss?
Ja, der Medienrat besteht aus vor allen Dingen aus Vertretern und Vertreterinnen von gesellschaftlich relevanten Institutionen, also zum Beispiel Bauernverband, Kirchen, Verlegerverband, Jugendverbände, also Bayerischer Jugendring, Städtetag und so weiter. Und dann gibt es einen Anteil politische Vertreter. Das geht nach Stärke der Fraktionen im Landtag. Da haben die Grünen zum Beispiel eine Medienrätin, die SPD zwei, die CSU entsprechend mehr. Aber insgesamt dürfen diese politischen Vertreter nicht mehr als 30% im Medienrat ausmachen. Zusätzlich ist dann noch der Staatsminister, der ist aus der Staatskanzlei, also der Medienminister mit im Medienrat. Das ist übrigens eine Besonderheit in Bayern. Nach meines Wissens nach ist in keinem anderen Medienrat einer Landesmedienanstalt ein Vertreter der Staatsregierung direkt, also der Minister selbst im Medienrat.
Gibt es da nicht noch andere bayerische Sonderwege, auch was die Verquickung von Staat und Medien angeht? Und was halten Sie dafür besonders gravierend?
Ja, wenn wir nochmal auf den Medienrat schauen, dann setzt sich das natürlich fort, indem einige Vertreter der Institutionen auch wiederum CSU-Vertreter sind. So ist zum Beispiel der Vertreter des Sports, des Landessportbundes, ist bayerischer Landtagsabgeordneter von der CSU. Also da haben Sie einmal auch eine Doppelung wieder, die so natürlich nicht gewollt ist. Und dann gibt es einen weiteren bayerischen Sonderweg. Das ist der Weg, dass in Bayern Privatrundfunk nur in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft stattfindet. Das klingt jetzt etwas kompliziert, bedeutet aber, dass es eigentlich keinen echten privaten Rundfunk gibt. Privatrundfunk in Bayern wird getragen von dieser öffentlich-rechtlichen Anstalt BLM. Und damit ist natürlich eine ganz besondere Kontrolle nochmal verbunden. Diese sollte aber staatsfern sein. Nur das Prinzip sehen wir eben durchbrochen, dann, wenn aus der Staatskanzlei jetzt der Minister direkt dorthin wechselt und eben auch regelmäßig Einfluss genommen wird.
Blicken wir nochmal auf diese Wahl am kommenden Donnerstag. Sie sagen ja, die wurde auch und wird nach wie vor massiv manipuliert. Was haben Sie dafür, Belege dafür?
Ja, ich habe schon den Eindruck, das heißt, ich habe es auch als Erzählungen von Medienräten, die mir das so geschildert haben, dass bei einem dieser Treffen im Dezember, als dann Medienminister Schneider seine Kandidatur bekannt gab und dafür geworben hat, dass dann bei einem dieser Treffen vom Medienrat auch die Listen rumgegangen sind, auf denen man sich eintragen konnte als Unterstützer oder Unterstützerin. Und da wurde natürlich deutlich und massiv Druck ausgeübt auf die dort anwesenden Medienräte. Und mir haben einige Medienräte gesagt, dass sie es dann schon sehr merkwürdig fanden, dass man doch sehr deutlich beäugt wurde, wer da jetzt unterschreibt und wer nicht. Und es brauchte schon Mut, eben nicht zu unterschreiben.
Sie kritisieren ja auch, wie lukrativ der Posten ist vom Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Das Einkommen beläuft sich insgesamt, wenn man das alles zusammenrechnet, auf über 300.000 Euro. Das soll jetzt aber doch gekürzt werden, ja, oder?
Es hat sich bei dem gesamten Führungspersonal der Bayerischen Landesmedienzentrale ein Wildwuchs bei den Gehältern entwickelt über die letzten Jahrzehnte. Und die Spitze des Eisbergs ist tatsächlich das Präsidentengehalt gewesen mit über 330.000 oder mit ungefähr 330.000 Euro. Jetzt soll das Gehalt gekürzt werden. Es gibt jetzt einen Beschluss des Verwaltungsrats, der dafür zuständig ist. Der besagt, dass der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin nur mehr 220.000 Euro im Jahr verdienen sollte. Da muss ich natürlich sagen, diese 220.000 Euro sind immer noch deutlich zu viel. Einmal, wenn man es vergleicht mit dem, was andere Leiter oder Direktoren oder Präsidenten von Landesmedienzentralen verdienen, da ist das absolut am oberen Limit, also auch eigentlich darüber. Und man muss natürlich sagen, für die Leistung, die da dagegen steht, als Leiter einer Behörde in dieser Größenordnung, wäre allenfalls, also das ist schon hochgegriffen, allenfalls ein Gehalt von etwa 150.000 Euro angemessen. Das wäre dann immer noch so viel, wie ein Minister verdient. Und ich finde, das ist schon üppig entlohnt.
Nun wird am Donnerstag gewählt, der neue Präsident oder die neue Präsidentin. Es gibt ja nicht nur den Kandidaten Schneider, sondern es gibt auch Gabriele Goderbauer-Marchner. Sie ist Fraktionsvorsitzende der CSU im Landshuter Stadtrat. Aber Sie und die andere bayerische Opposition und auch die FDP haben Sie nominiert. Wieso nominieren Sie eine CSU-Kandidatin?
Ja, wir haben Frau Goderbauer-Marchner nominiert, aber wir haben sie vor allen Dingen deshalb nominiert, weil sie eine ausgewiesene Medienexpertin ist. Sie ist Professorin in diesem Bereich und sie kennt auch die bayerische Medienlandschaft und die bayerische Medienpolitik sehr gut. Sie weiß ganz genau, was die BLM tun muss und welche Aufgaben auch in Zukunft auf sie zukommen. Und das war für mich das Ausschlaggebende, ihre Kandidatur zu unterstützen. Sie ist CSU-Mitglied, sie ist auch kommunal für die CSU im Landshuter Stadtrat tätig. Aber ich denke, hier überwiegt tatsächlich die Fachlichkeit und ein kommunales Mandat ist sicherlich anders zu bewerten als ein Ministerposten auf der Landesebene. Aber auch für Frau Goderbauer-Marchner ist natürlich klar, dass sollte sie gewählt werden, sie dieses Mandat dann niederlegen muss.
Reelle Chancen hat sie aber eigentlich doch nicht. Die FDP ist zwar auch auf ihrer Seite und möchte sie wählen, hat sie mit vorgeschlagen und sitzt ja eigentlich in der bayerischen Regierung, also riskiert da durchaus einen Streit mit der CSU. Aber letztlich wird Schneider doch die Mehrheit haben mit den CSU-Stimmen, oder?
Naja, nun warten wir mal ab. Also am Anfang sah es zumindest so aus, weil er schon sehr viele Unterstützer auf seiner Liste hatte. Allerdings glaube ich, dass viele Medienräte in den letzten Wochen auch ins Nachdenken gekommen sind. Zum einen haben sie Frau Goderbauer-Marschner kennengelernt und die Option, sie zu wählen, hat sich ja erst im Nachhinein, also nach der Kandidatur von Schneider, ergeben. Außerdem denke ich, dass diese Einflussnahme der Staatskanzlei durch diese Treffen vor dem Medienrat, dass das vielen Medienräten nicht gefallen hat. Also es gibt auch einige sogenannte graue Medienräte, die dazu nicht eingeladen waren und gar nicht wussten, dass es solch eine Praxis gibt. Und da ist die Empörung schon recht groß gewesen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass bei einigen Medienräten hier nochmal ein Umdenken eingesetzt hat und dass Frau Goderbauer-Marschner durchaus Chancen hat und dass das Rennen nach wie vor offen ist.
Radio Dreieckland hat seit Anfang Dezember regelmäßig von dem Drama berichtet, das sich auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel täglich abspielt. Dort nehmen seit 2010 vermehrt Schlepperbanden afrikanische Flüchtlinge als Geiseln, um von ihren Angehörigen Lösegelder zu erpressen. Die Gefangenen werden hierbei unter schlimmsten Bedingungen festgehalten und systematisch gefoltert. Ihnen wird regelmäßig gestattet, bei ihren Angehörigen anzurufen und dort um die Zahlung von Lösegeldern an die Schlepper zu flehen. Die Aufmerksamkeit auf dieses furchtbare Verbrechen ist zuvorderst einigen italienischen und israelischen Menschenrechtsorganisationen zu verdanken. Doch obwohl im Dezember das Europäische Parlament und auch immer wieder das UN-Flüchtlingswerk hierzu Stellung bezogen hat, hat die ägyptische Regierung in aller der Zeit trotz genauer Kenntnis der Standorte vieler Geiseln nichts unternommen. Nun, mit der Abdankung von Mubarak und der Transition in Ägypten, ist die internationale Aufmerksamkeit abgelenkt. Radio Dreieckland sprach mit Matteo Pecoraro von einem der drei Präsidenten der italienischen Menschenrechtsorganisation Everyone, die sich seit Monaten unermüdlich um die Befreiung der Geiseln bemüht. Zuletzt sprachen wir mit Matteo Pecoraro im Dezember. Zunächst wollen wir von ihm wissen, wie sich die Situation seither verändert hat.
Die Situation hat sich seit letzten Dezember leider nicht verändert. Wir haben derzeit Kontakt mit vier Gruppen von Geiseln, die von den Schlepperbanden festgehalten werden. Vor ein paar Tagen hatte ich die Gelegenheit, mit einem Gefangenen zu telefonieren, der seit 7 Monaten festgehalten wird. Er hat mir berichtet, dass er in den letzten Monaten 4-mal von einer Bande an die nächste verkauft worden sei. Und er hat mir von dem furchtbaren Zustand eines 11-jährigen Jungen berichtet, der mit ihm gefangen sei. Die Schlepper haben ihn in den Arm gebrochen und er würde den ganzen Tag vor Schmerz heulen. Die Mitgefangenen können ihm aber nicht helfen, da alle an Füßen und Händen angekettet sind.
Abiel ist der Name dieses 11-jährigen Jungen.
Abiel ist der Name dieses Jungs und auch er ist an den Füßen und Händen gefesselt. Die Situation der Gefangenen ist also wirklich noch immer sehr schlimm.
Als wir das letzte Mal gesprochen haben, wart ihr im Kontakt mit einer Gruppe von etwa 250 Geiseln. Habt ihr aktuelle Zahlen, wie viele Flüchtlinge derzeit festgehalten werden?
Seit unserem letzten Gespräch hat sich die Situation etwas verändert. Von den 250 Geiseln, mit denen wir im Dezember in Kontakt standen, sind mittlerweile viele freigekommen, nachdem ihre Angehörigen Lösegelder gezahlt haben. Viele von ihnen haben es nach Israel geschafft und werden dort nun von den Physicians for Human Rights Israel und der Hotline für Immigranten versorgt. Leider haben wir nicht mit allen 250 Kontakt, sondern lediglich mit 100, von denen wir wissen, dass sie sicher in Israel sind und dort von befreundeten Menschenrechtsorganisationen medizinisch und psychologisch betreut werden. Im nördlichen Sinai ist hingegen die Situation leider so, dass es derzeit 4 Gruppen mit jeweils 40 Geiseln gibt, mit denen wir einmal pro Woche im Kontakt stehen. Wir gehen jedoch davon aus, dass in der nördlichen Sinai-Wüste etwa 1000 Menschen derzeit als Geiseln festgehalten werden.
I can say 1000 people held hostage by the trafficker in the northern Sinai.
In den europäischen Medien wird derzeit sehr viel über die ägyptische Revolution berichtet. Haben diese politischen Entwicklungen dazu geführt, dass dem Schicksal der Geiseln mehr oder weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird?
Leider ist es so, dass es seither weniger Aufmerksamkeit gibt. Noch im Dezember haben viele internationale und italienische Medien über das Schicksal der Geiseln und der Flüchtlinge in der Grenzregion zwischen Ägypten und Israel berichtet. Seit der Revolution wird jedoch nur noch von den Protesten in Kairo und der politischen Entwicklung in Ägypten, aber auch generell über Nordafrika, der Entwicklung in Tunesien, Libyen etc. berichtet. Die internationale Presse berichtet sehr ausgiebig über diese Entwicklungen, jedoch derzeit leider nahezu überhaupt nicht von der dramatischen Situation im nördlichen Sinai. Und das ist natürlich sehr bedauerlich, denn während wir uns die Bilder der Revolution im Fernsehen anschauen, geht das Drama der Geiseln weiter, für das die Schlepperbanden verantwortlich sind, deren Treiben jedoch auch vor Ort von der Polizei und den Behörden akzeptiert wird. Und letztlich auch von der internationalen Gemeinschaft hingenommen wird, denn derzeit widmet sie diesem Thema keine Aufmerksamkeit.
Verbinden Sie damit die Hoffnung, dass die derzeitigen politischen Veränderungen in den nächsten Wochen auch zu einer positiven Entwicklung auf der Sinai-Halbinsel führen werden, einer Region, die ja derzeit stark von kriminellen Banden beherrscht wird, oder befürchten Sie vielmehr, dass das Thema der Geiselnahmen von Flüchtlingen in der Sinai-Wüste noch weniger Beachtung finden wird?
Unfortunately, I think I agree with your second hypothesis because all this situation also for example the
Bedauerlicherweise würde ich mich Ihrer letzten Hypothese anschließen, denn es gilt zu beachten, dass viele der Proteste in Kairo, aber auch in anderen Städten von Ägypten immer auch von der Muslimbruderschaft mitgetragen werden. Und die Muslimbruderschaft ist eine Organisation, bei welcher man eine gewisse Parallele etwa zur italienischen Mafia ziehen könnte.
And it is connected also with corrupted police and also with the smugglers and
Denn die Organisation hat enge Verbindungen mit korrupten Polizisten, den Schmugglerbanden, aber eben auch der Hamas im Gazastreifen. Und so müssen wir sagen, dass diese Gruppe gewöhnlich den Menschenschmuggel sogar intensivieren. Wir befürchten daher, dass mit den Protesten nun auch die polizeilichen Grenzkontrollen etc. nachlassen und so die Schlepperbanden immer freier agieren können. Und bisher stellen wir auch nicht fest, dass sich das Militär oder die Menschen, die die Revolution antreiben, des Themas annehmen oder sich für das Problem interessieren würden. Und für uns als Menschenrechtsorganisation stellt sich derzeit auch noch ein weiteres Problem. Natürlich war Mubarak nicht der beste Präsident, den wir uns gewünscht hätten. Aber mit ihm gab es wenigstens eine Ansprechperson, an die wir, aber auch die EU oder eben das UN-Flüchtlingswerk sich mit Appellen richten konnten und eben der Bitte, die Flüchtlinge endlich zu befreien. Jetzt mit den aktuellen Protesten fehlt uns eine solche Ansprechperson, die wir bitten können, dass sie Druck auf die Polizei vor Ort ausüben kann, endlich die Geiseln zu befreien.
Wobei man ja schon auch sagen muss, dass das Mubarak-Regime kaum etwas zur Befreiung der Geiseln unternommen hat.
Ja, das stimmt natürlich. Aber wir haben eben vor Monaten, aber auch vor wenigen Tagen wieder die Vereinten Nationen und die Europäische Union gebeten, zu intervenieren. Nur fehlt denen jetzt eben auch ohne aktuelle Regierung ein Ansprechpartner, bei dem sie Druck ausüben können, damit die Geiseln endlich befreit werden.
Sie haben mehrfach bereits die Europäische Union erwähnt. Können Sie abschließend noch einmal darlegen, wie groß denn tatsächlich der Einsatz der EU, aber auch des UN-Flüchtlingswerks für die Geiseln in der Sinai-Wüste sind? Wird von dieser Seite Ihrer Meinung nach genug unternommen, um dieses Drama zu beenden?
No, in my opinion not, because they should do more, of course, because the prisoners are calling out for help, asking for someone to intervene and save them from these horrors.
Nein, meiner Meinung nach sollten sie mehr unternehmen. Die Gefangenen rufen seit Monaten um Hilfe und bitten darum, dass endlich jemand interveniert und sie von dem Horror erlöst. In den vergangenen 3 Monaten haben wir immer wieder an den Hohen Kommissar des UN-Flüchtlingswerks, aber auch an die EU und andere internationale Organisationen appelliert. Aber wir können keine wirklichen Aktivitäten feststellen. Zunächst wurde uns gesagt, dass der Ort der Geiseln schwer zu finden sei. Und nachdem wir ihnen den genauen Standort mitgeteilt und alle nötigen Informationen haben zukommen lassen, haben sie sich überhaupt nicht mehr bei uns gemeldet. Von Seiten der UN gibt es keine wirklichen Handlungen. Und auch heute wenden wir uns wieder an die UN, aber auch die ägyptischen und israelischen Behörden mit der Bitte, endlich zu intervenieren und die Gefangenen zu befreien, von denen viele als Sklaven der Schlepper gehalten werden. Denn wenn wir sie einfach machen lassen, wird der Menschenhandel dort einfach weitergehen.
Das sagt Matteo Pecoraro, Präsident der italienischen Menschenrechtsorganisation Everyone, die seit Monaten auf das Schicksal von Flüchtlingen aufmerksam macht, die auf ihrer Flucht in den ägyptischen Sinai-Wüste von Schlepperbanden als Geiseln genommen werden. Und das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Vielen Dank für euer Interesse, bis morgen zu einer weiteren Ausgabe von ZIP FM.